Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Ich spreche heute mit der Autorin Sarah Diehl darüber, warum das Schreckensgespenst des Alleinseins gerade für Singlefrauen keineswegs erschreckend sein muss. Von den Sackgassen einer dysfunktionalen Kleinfamilie erzählt der neue Roman von Thomas Melle. Aber zuerst, da geht's im Büchermarkt heute um eine wahrlich unerschrockene Frau. Denn mutig und unerschrocken, das war die 1934 in New York geborene Dichterin und Essayistin Audre Lorde zweifellos. Als Politaktivistin kämpfte sie gleich dreifach gegen soziale Benachteiligung. Als Schwarze, als queere Frau und als Feministin. In Deutschland wird Audre Lorde deswegen bis heute als Pionierin der afrodeutschen Pride-Bewegung verehrt. 1984 siedelte sie für 6 Jahre nach Berlin über und hier veröffentlichte Lorde 1986 ihren autobiografischen Kindheitsbericht Sami. Der wurde im Hansa Verlag jetzt noch einmal ganz neu aufgelegt und gelesen hat Sami für uns Katharina Teutsch.
Audre Lorde beschreibt sich in einer berühmt gewordenen Formel als Schwarze, Lesbe, Mutter, Kriegerin und Poetin. Für viele afrodeutsche Frauen wird die Begegnung mit Audre Lorde zu einer Offenbarung. Denn Lorde macht die afroamerikanische Erfahrung zu einer deutschen Erfahrung. Für deutsche Frauen mit dunkler Haut war das eine vollkommen neue Möglichkeit, sich zu identifizieren. Audre Lorde appelliert an ihre deutschen Schwestern, sich mit ihrem afrikanischen Erbe zu beschäftigen. Sie wird so Anfang der 80er zu einer wichtigen Stichwortgeberin der afrodeutschen Bewegung. Eine publizistische und verlegerische Heimat findet sie im Umfeld des Orlando Frauenverlags in West-Berlin. Dort erscheint 1986 auch ihr jetzt in neuer Übersetzung wieder zu entdeckendes Memoir Sami. Es handelt vom schwierigen Aufwachsen eines Mädchens, dessen Eltern von der Karibikinsel Cariacou stammten. Zu Hause sprach man Patois.
Es war auf keiner Karte, die ich finden konnte, verzeichnet. Und so suchte ich den märchenhaften Ort im Erdkundeunterricht oder in freien Büchereistunden vergeblich und glaubte allmählich, Mutters Geografie sei ein Hirngespinst.
Heimat wird zu einem zentralen Begriff im Leben von Audre Lorde, nachdem es lange ein zentrales Gefühl darin gewesen war. Wenn auch eins, das mit Sehnsucht verbunden ist. So handelt das Buch in erster Linie von dieser Sehnsucht nach Zugehörigkeit, die ihr auch in der aufstrebenden schwarzen Mittelschicht von Harlem lange verwehrt bleiben sollte.
2 Wochen, nachdem wir in die neue Wohnung gezogen waren, erhängte sich unser Vermieter im Keller. Die Daily News berichtete, dass er aus Verzweiflung darüber, dass er schließlich doch noch an Schwarze habe vermieten müssen, Selbstmord begangen habe. Ich war die erste schwarze Schülerin in der St. Catherine's School. Und alle weißen Kinder in meiner 6. Klasse wussten von dem Hausbesitzer, der sich wegen meiner Familie im Keller erhängt hatte. Er war Jude gewesen, ich war schwarz. Das machte uns beide zu Freiwild für die grausame Neugierde meiner vorpubertären Klassenkameradinnen und Kameraden.
Als Audre sich zur Klassensprecherinnenwahl aufstellen lässt, weil sie sich als beste Schülerin in der Klasse für dieses Amt qualifiziert hat, wird sie von der Klassenlehrerin nicht unterstützt und von den Mitschülerinnen nicht gewählt. Tränen überströmt läuft sie nach Hause. Doch ihre Mutter reagiert brutal.
Habe ich dir nicht klar und deutlich gesagt, du sollst nicht nach Haus kommen und dich über diese nichtsnutzige Blödsinnswahl ausheulen? Klatsch. Was denkst du denn, wozu wir dich zur Schule schicken, verdammt nochmal? Klatsch. Misch dich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute ein. Das wäre besser für dich. Hör jetzt auf zu heulen. Hör auf. Klatsch. Ich war auf die Couch gesunken und sie zog mich wieder hoch. Du willst heulen? Ich geb dir einen Grund zum Heulen.
Es ist eine gespenstische Szene, die zeigt, wie systemischer Rassismus wirkt und tradiert wird, wenn die Betroffenen ihn als ein Gesetz verinnerlicht haben.
Kind, warum zermarterst du dir so den Kopf über Recht und Unrecht? Tu einfach, was du zu tun hast und lass die anderen sich um ihren Kram kümmern.
Das tut sie und lässt es gleichzeitig auch bleiben. Als Teenager entdeckt die bildungshungrige junge Frau ihre Neigung zu Frauen. Sami ist ein Begriff für die weiblichen Liebesnetzwerke auf der Karibikinsel Cariacou. Und Lord inszeniert ihre Liebesbiografie unter diesem Titel als gesellschaftspolitischen Befreiungsmehrakter, und zwar im Stil ziemlich pathetisch geratener Konfessionen. Die Autorin unterbreitet ihren Leserinnen Anfang der 80er Jahre damit neue Identifikationsangebote. Man erfährt viel über das Leben lesbischer Frauen in den Schutzräumen des New Yorker Undergrounds der 50er. Die explizite Schilderung sexueller Erweckungserlebnisse mit älteren und jüngeren Frauen dient im Buch allerdings auch einer gewissen Selbstmystifikation. Interessanter ist das Buch immer da, wo die Autorin Lebensstilexperimente beschreibt, die ihrerseits durchtränkt sind von der immer virulenten Rassismusfrage. Denn auch unter Lesben, wie sie sich stolz nennen, bleibt Lord als Schwarze eine Außenseiterin.
Wir hatten keine Mütter, keine Schwestern, keine Heldinnen. Wir mussten allein durchkommen, wie unsere Schwestern, die Amazonen.
Aber im doppelten Außenseitertum liegt auch ein Potenzial. Vielleicht, so mutmaßt Lord, waren lesbische Frauen in den 50er Jahren die ersten, die ernsthaft versuchten, über die Hautfarbenfrage hinweg miteinander zu reden.
So lautet das Resümee von Katharina Teutsch über Sami, eine neue Schreibweise meines Namens. Der Lebensrückblick von Audre Lorde aus dem Jahr 1986. Er ist in einer Neuübersetzung von Karen Nölle im Hansa Verlag erschienen. 416 Seiten, 26 Euro. Spätestens seit seinem für den Deutschen Buchpreis nominierten Roman »Die Welt im Rücken« gilt Thomas Melle als herausragender Autor der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Damals, 2016, da zeigten sich viele Kritiker schwer beeindruckt von seiner autobiografischen Chronik einer bipolaren Erkrankung. Nun, 6 Jahre später, präsentiert Melle einen neuen Roman und der preist im Titel diesmal »Die Freuden des leichten Lebens« an. Doch von diesem deutsche Vita-Titel sollte man sich bei Melle nicht täuschen lassen, hat Jörg Magenau festgestellt.
Nichts ist leicht in dieser Geschichte, schon gar nicht das Leben. Die besseren Zeiten sind längst vorbei und auch der Sex, um den sich alles dreht, bietet keine Erlösung.
Er verzog das Gesicht. Es kamen ihm Bilder von besseren Zeiten, als sie das Paar der Stunde, der Stadt, fast des Landes gewesen waren. Unser leichtes Leben, so hatten sie es genannt. So hatten sie es auch geplant. Nie sollte es schwer und spießig werden, nie. Und was war jetzt übrig davon, außer bleierner Nacht und sinnloser Entleerung?
Thomas Melles Figuren sind Getriebene, Untergeher. Darauf, dass er ein wenig Mitgefühl für sie entwickelt, dürfen diese Figuren nicht hoffen. Im Mittelpunkt seines neuen Romans, »Das leichte Leben«, stehen Jan und Katrin, die sich nach knapp 20 gemeinsamen Jahren und mit 2 pubertierenden Kindern, der altklugen Lale und dem dicklichen Severin, gründlich auseinandergelebt haben. Zu Sex kommt es kaum noch, und wenn doch, dann vertieft er die Fremdheit zwischen ihnen mehr, als sie aufzulösen. Sie, Katrin, war einmal eine gehypte Jungautorin, doch dann ging es mit der Schriftstellerlaufbahn nicht voran, sodass sie als Geschichtslehrerin in einer Integrationsschule gelandet ist. Ihre Wünsche sind unerfüllt, so sehr, dass sie sich zu Beginn des Romans auf einer orgiastischen Party fremden Männern hingibt, die kurze Lust aber mit einem lang anhaltenden Schuldgefühl und der Angst bezahlt, sie könnte sich mit einer Geschlechtskrankheit oder mit AIDS angesteckt haben. Er, Jan, ist Chefredakteur eines Boulevard-Senders und wird mit Fotos aus seiner Internatszeit erpresst. Darauf ist er als nackter oder halbnackter Junge auf einer Wiese zu erkennen. Die Fotos wirken unschuldig und doch weisen sie auf einen Missbrauchsskandal hin. Das aber kann Jan nicht gebrauchen. Opfer ist nicht nur für die Kinder an der Schule ein schlimmes Schimpfwort. Er fürchtet, der Opferstatus würde seiner Karriere im Sender schaden. Doch die Bilder sprechen etwas an, was tief in ihm verborgen ist und ihm Angst macht.
Wenn ich mich in das Objektiv hineinversetze, sehe ich etwas Schreckliches. Unschuld, die schockgefroren wird. Ein Augenblick, der uns auf alle Zeiten kontaminiert, der die Zeit in sich aufhebt und zum Verschwinden bringt.
Jan stürzt sich in eine haltlose Affäre mit einer Praktikantin oder Volontärin, das weiß er nicht so genau. Er geht gelegentlich in den Puff und ist überhaupt ein ziemlicher Unsympath. Daran muss man sich gewöhnen in der Welt des Thomas Melle. Seine Figuren haben nichts Liebenswertes. Triebgesteuert wie Tiere zappeln sie im Netz der Sinnlosigkeit und werden vom Autor genüsslich zugrunde gerichtet. Um diesen Vernichtungsprozess anzustoßen, erschafft Melle eine engelsgleiche Figur. Keanu ist ein wunderschöner, androgyner, geruchsneutraler Jüngling, der an der Schule auftaucht, als wäre er vom Himmel gefallen. Keanu heißt er, weil seine Eltern den Schauspieler Keanu Reeves verehrten, dem er sogar ähnlich sieht. Katrins Tochter Lale verliebt sich in ihn, doch auch die Lehrerin Katrin lässt sich von seiner Schönheit verführen. Gegen den Rat ihrer Literaturagentin, die der Meinung ist, dass sexuelle Themen einfach durch sind, schreibt sie einen sexuell aufgeladenen Roman über die Liebe zu einem Minderjährigen, woraus sich, angetrieben durch die Empörungswellen der diversen Social-Media-Plattformen, ein handfester Skandal entwickelt. Zur Tragödie reicht es aber trotz all dieser Ereignisse nicht. Eine Tragödie setzt ja einen Hoffnungsschimmer voraus, eine gewisse Fallhöhe, Liebesmöglichkeiten, ein grandioses Scheitern, Schmerz und Trauer. Bei Melle aber ist alles von vornherein hohl. Die Gesellschaft ist ein leeres Getriebe aus Raffgier und Eitelkeiten, Dummheit und billigen Effekten, wo jede einzelne Figur von klein auf durch nichts als ihren Geschlechtstrieb bestimmt ist. Die Qualität dieser sexuellen Dystopie besteht darin, wie genau Thomas Melle Sprechweisen wiedergeben kann. Wenn Jan sich mit einem Jugendfreund in der Kneipe trifft, dann lässt er die alte Freundschaft im sarkastischen Dauerwitzeln der beiden Männer regelrecht verglühen. Auch den Slang der Jugendlichen trifft er ziemlich gut. Und er kann die pubertäre Ratlosigkeit in wenigen Sätzen auf den Punkt bringen. So heißt es über den 15-jährigen Severin:
Wenn es hart auf hart kam, war seine Mutter da, ja. Aber auch das war nur eine nerdige Fantasie. Denn wann war es schon mal hart auf hart gekommen in seinem Leben? Alles, wirklich alles, war weich an ihm. Der übergewichtige Körper, die wachsweiche Seele, das Gesicht, der Wille. Und selbst wenn er fiel, fiel er weich. Hart war es nie für ihn gewesen.
Schon zu Beginn dieses durch und durch düsteren Romans bestehen keine Zweifel an der Ausweglosigkeit des Daseins. Am Ende treibt Melle eine seiner Figuren in einen Suizid, der öffentlich, das heißt im Internet, zelebriert wird. Zuvor aber schreibt der Selbstmörder noch einen Brief, in dem er erklärt, dass es keine Erlösung und auch keinen Gott gibt, vor dem man sich zu rechtfertigen habe. Damit spricht er aus, was Thomas Melle in jeder Zeile spürbar werden lässt. Dieses nihilistische Spektakel hat durchaus sprachliche Kraft und gelegentlich auch Witz. Aber es ist doch ein bisschen zu simpel, Figuren, die von vornherein verworfen sind, untergehen zu lassen. Es ist nicht schade um sie und diese Welt, in der es noch nicht einmal ein Fünkchen echter Liebe oder überhaupt etwas Echtes, Wahres, Dringliches gibt.
Das meint Jörg Maggenau über das leichte Leben von Thomas Melle. Kiepenheuer und Witsch Verlag, 352 Seiten, 24 Euro. In Großbritannien gibt es seit 2017 eine Einsamkeitsministerin. Und auch bei uns in Deutschland, da wächst die Angst vor der Vereinsamung. Isolation, Depression, Entsolidarisierung, so lauten hier schnell die Negativschlagworte. Aber muss der Zustand der Einsamkeit wirklich immer negativ sein? Nein, sagt die Berliner Autorin Sarah Diehl. Sie hat über die positiven Aspekte von Einsamkeit ein Buch geschrieben. Es trägt die Überschrift »Die Freiheit, allein zu sein« und soll besonders Frauen Mut machen. Vor der Sendung konnte ich mit Sarah Diehl sprechen und als erstes habe ich sie gefragt, wird das Phänomen der Einsamkeit in unserer Single-Gesellschaft oft zu vorschnell negativ beurteilt?
Ja, das denke ich schon. Wobei ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch sehr viele Räume, wo das Alleinsein in gewisser Weise auch in Praktiken oder Techniken, die wir uns aneignen, auch aus anderen Kulturen betont wird. Ne? Also ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass wir gerade sehr viele Sachen betonen, wie zum Beispiel Yoga oder Achtsamkeit oder alleine spazieren gehen im Wald und dergleichen. Ne? Da bricht sich ja in gewisser Weise auch eine Sehnsucht Bahn, weil wir, glaube ich, alle so ein bisschen merken, wie überfordert wir halt sind von dieser Leistungsgesellschaft, die so viel von uns permanent will, ne? Dass wir permanent andocken sollen in irgendwelche Gruppen, permanent beweisen müssen, was wir können, was wir wollen, was für Ambitionen wir haben. Und ich glaube, viele Leute haben mehr das Bedürfnis, sich dem zu entziehen, indem sie halt wieder auch bei sich bleiben. Und ich denke mal, das Alleinesein ist halt auch wirklich ein sehr schöner Raum, wo man wirklich lernen kann, die eigenen Bedürfnisse wieder zu spüren und nicht nur als Ballast zu betrachten, sondern dass man wirklich die eigenen Bedürfnisse als etwas Wertvolles betrachtet wieder. So, ne?
Ich habe so aus Ihrem Buch rausgelesen, dass Sie es schon so sehen, dass diese allgemeine Angst vor dem Alleinsein, dass die auch viel mit der Angst vor dem Kontrollverlust zu tun hat, weil der alleinlebende Mensch natürlich schlechter kontrollierbar ist als der Mensch, der in einer Gemeinschaft lebt. Oder habe ich das falsch gelesen?
Ja, tatsächlich, das glaube ich auch. Wobei ich halt auch glaube, das ist ein Missverständnis. Also mir war es ja auch wirklich sehr wichtig, immer wieder klarzustellen in dem Buch, dass Alleinsein und Gemeinschaftssinn nichts Konträres ist, sondern wirklich etwas, was sich gegenseitig befruchtet. Also ich glaube, wir hatten viel zu lange diese Idee, eben wir müssen den Menschen disziplinieren und meinetwegen auch durch eben Angst und sozialen Druck dazu bringen, für die Gemeinschaft zu funktionieren, weil ansonsten sind Menschen eher egoistisch. Und ich halte das wirklich für ein grundlegendes falsches Verständnis von Menschen. Ich glaube, dass Menschen, die eher lustvoll ihren eigenen Bedürfnissen folgen können und die auch als etwas Gutes betrachten, die gehen auch viel wohlwollender mit Gemeinschaft um. Also für mich hat das nichts mit Egoismus zu tun, sondern damit, dass man eben so ein generell besseres Verständnis für menschliche Bedürfnisse bekommt. So, ne? Und dann im Alleinsein schafft man das halt, weil man halt nicht immer beobachtet wird oder eben etwas performen muss, sondern da kann man halt wirklich mal schamlos und hemmungslos seine Bedürfnisse spüren. Und das halte ich für auch für die Gemeinschaft als etwas sehr, sehr Produktives.
Sie bezeichnen in Ihrem Buch das selbstgewählte Alleinsein ja sogar als eine Kur und ein seelisches Heilmittel. Ist Alleinsein und Einsamkeit also ein ambivalentes Phänomen? Weil es gibt ja auch diese schlechte, krankmachende Form der sozialen Isolation.
Ja, das würde ich tatsächlich so sagen. Und ich glaube auch, dass das Wort Isolation da einfach viel besser passt. Weil natürlich, wenn man isoliert ist, dann keinen Anschluss hat an Menschen, die einen auch helfen. Das hat natürlich sehr viele negative Auswirkungen. Aber ich denke, das Alleinsein ist halt wirklich der Raum, wo man auch eine gewisse Form von Selbstliebe einfach entdecken kann und vor allem auch einen Selbstwert, weil ich glaube, dass viel zu viele Menschen sich leider davon so abhängig machen, wie ihr Selbstwert durch andere bestimmt wird. Und ich denke, dass das sehr, sehr heilsam ist, gerade in unserer Gesellschaft, wenn man lernt, sich diese Selbstliebe und Selbstwert selber geben zu können, beziehungsweise, dass man einfach merkt, es geht gar nicht um, dass man sich einen Wert gibt. Also man ist einfach ein wertvoller Mensch, so oder so, egal was man tut.
In der Sekundär- und Ratgeberliteratur zu den durchaus heilsamen Effekten einer selbstgewählten Einsamkeit, da werden heute ja meistens berühmte Männer zitiert, nämlich Meister Eckhart, Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer oder auch Henry David Thoreau natürlich. Sie dagegen erinnern in Ihrem Buch ja ganz bewusst daran, dass auch viele kluge Frauen über die heilsamen Effekte des Alleinseins geschrieben haben. Nämlich Hannah Arendt, Virginia Woolf, aber auch unbekanntere Autoren wie die afroamerikanische Politaktivistin Zora Neale Hurston. Warum war Ihnen das so wichtig, auch weibliche Verfechterinnen des Rückzugs zu zitieren?
Naja, zum einen, weil ich es wirklich entsetzlich fand im Grunde, dass bei diesen ganzen Autoren, die derzeit über Einsamkeit oder Alleinsein sprechen, also selbst jemand wie Virginia Woolf und dieser Essay Ein Zimmer für sich allein vergessen wird oder einfach ausgeblendet wird, das ist schon echt eine Leistung, sowas zu ignorieren, finde ich, und zeigt einfach auch, wie wirkungsmächtig dieser männliche Kanon immer noch ist. Und das wollte ich halt wirklich durchbrechen, zum einen. Und das andere ist natürlich, dass ich halt tatsächlich denke, dass Alleinsein für Männer und Frauen immer noch anders bewertet wird, dass es bei Frauen pathologisiert wird, ne, weil Frauen einfach als soziale Wesen wahrgenommen werden und das auch verlangt wird von ihnen. Ne. Es wird einfach viel mehr von Frauen verlangt, dass sie sich um andere kümmern, dass sie eher für andere da sind als für sich selbst. Es hat auch viel mit dem Mutterideal zu tun, dass ihnen einfach Räume für sich alleine nicht zugestanden werden. Und derzeit zeigt sich das einfach immens, weil einfach die Psychologie des Kindes und die Psychologie der Frau so verquickt werden mittlerweile, dass es für Frauen wahnsinnig schwer ist, eigene Räume, gerade wenn sie Mütter sind, eigene Räume für sich zu bekommen, ne? Weil einfach ihnen immer wieder klar gemacht wird, die Psychologie eines anderen Menschen ist komplett abhängig von deinen Taten. Und das macht es Frauen, glaube ich, sehr, sehr schwer, sich eigene Freiräume wieder zu erschaffen oder wieder in Anspruch zu nehmen.
Das sagt die Autorin Sarah Diehl. Ich sprach vor der Sendung mit ihr über ihr ermutigendes Plädoyer, die Freiheit allein zu sein, publiziert im Arche Verlag, 400 Seiten, 24 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier folgt nach den Nachrichten gleich die Sendung Forschung aktuell, unter anderem zur Frage, wie sinnvoll Nahrungsergänzungsmittel für Kinder sind. Mein Name ist Gisa Funk und ich sag Tschüss. Machen Sie's gut.